wir haben also letztes Mal damit schon begonnen und haben gesehen, dass das Wort Geist in diesen Versen sehr oft vorkommt. Sowohl im ersten Abschnitt, wo es um den Heiligen Geist geht, Vers 2, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sie antworten am Schluss vom Vers, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist ist, da ist. Und Vers 6, nach der Handauflegung, kam der Heilige Geist auf sie. Und in dem letzten Abschnitt lesen wir davon solchen, die herumreisen, um böse Geister auszutreiben. Und dann von diesem einen Fall, dem bösen Geist, Vers 15, der böse Geist aber antwortete. Und Vers 16, der Mensch, in welchem der böse Geist war. Also, so wird offensichtlich auch in diesem Kapitel nun der Geist Gottes gegenübergestellt gegen böse Geister. Der Heilige Geist gegenüber unreinen Geistern. Dieser Teil in der Apostelgeschichte, dieser fünfte Teil, endet ja mit dem Refrain, Vers 20, wo es wieder um das Wachstum geht. Also wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Und wir hatten den Teil 5 in Kapitel 16, Vers 5, markiert gesehen. Dort auch wieder diesen Refrain, der plötzlich das Wachstum beschreibt. Kapitel 16, Vers 5. Die Versammlungen nun wurden im Glauben befestigt und vermehrten sich täglich an Zahl. Und da beginnt also der fünfte Teil, wo wir gesehen haben, es geht um den Gegensatz zwischen Evangelium und Heidentum. Oder das Evangelium in der Auseinandersetzung mit dem Heidentum. Und auch hier hatten wir den Heiligen Geist sehr betont gefunden, Vers 6. Paulus ist da gereist mit seinen Mitarbeitern, wurde aber vom Heiligen Geist verhindert, das Wort in Art zu reden. Vers 7, sie gehen gegen Mysien und dann heißt es, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Auch in Vers 9 haben wir ein Nachtgesicht, wodurch sie geführt werden, also auch durch den Heiligen Geist. Und sie kommen nach Philippi und die Geschichte konzentriert sich da mit dieser Frau, die einen Wahrsagegeist hat, in Vers 16. Und eben viel Gewinn einbringt, ihren Herren. Und dann die Auseinandersetzung, wie dann schlussendlich Paulus diesen bösen Geist austreibt. Und dadurch gibt es ja eine Eskalation in Philippi. Also auch da haben wir ganz klar diese Gegenüberstellung, Heiliger Geist und unreiner, heidnischer, dämonischer Geist. Jetzt, während wir in Kapitel 16 das Thema hatten, Leitung durch den Heiligen Geist, im Gegensatz zu Leitung durch einen Wahrsagergeist, also wir sehen, die Gläubigen lassen sich leiten oder sollen sich leiten lassen durch den Heiligen Geist. Im Heidentum hat man auch Führung, aber eben durch Wahrsagegeister. Und jetzt hier in Apostelgeschichte 19, da geht es weniger um die Leitung des Heiligen Geistes, sondern überhaupt, was sind die Voraussetzungen, dass jemand den Heiligen Geist überhaupt bekommt? Das im ersten Abschnitt. Und wir sind also überrascht, hier gibt es gläubige Menschen und die haben den Heiligen Geist nicht. Was ist der Unterschied oder was ist der Grund? Das haben wir letztes Mal noch besprochen. Warum hatten sie den Heiligen Geist nicht?
Sie hatten noch keine Unterweisung.
Sie waren auf Johannes getauft.
Jawohl, also, sie waren gar noch nicht Christen im eigentlichen Sinn. Also wenn man Christ versteht im Sinn, jemand, der das volle Evangelium, das heißt das Evangelium vom Kreuz, gehört hat. Tod und Auferstehung des Erlösers Und dann weiß, dass als Folge davon der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. Von diesen Dingen hatten sie offensichtlich gar noch nichts gehört. Sie haben auch nicht gehört, dass es ein Pfingsten gegeben hat. Vers 2. Sie haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da ist. Sie hatten also nur dieses Wissen von Johannes her, jetzt kommt der kommende Messias. Der Lebendige. Aber noch nicht der gestorbene und auferstandene Messias. Und wir sehen also, Voraussetzung, dass sie den Heiligen Geist bekommen konnten, war, dass sie dieses volle Evangelium hören und annehmen konnten. Und das ist das Prinzip von Epheser 1. Epheser 1, Vers 13 und 14. Kann uns jemand das vorlesen?
Seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit.
Ja, sehr kompliziert. Es geht mir nur um den Ausspruch, in welchem ihr auch, Schluss von Vers 13, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also Voraussetzung war der Glaube an das Evangelium. Das ja vorher genannt wird in Vers 13, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils. Das Heilsevangelium. Und so können wir sagen, diese Jünger da in Ephesus, die waren gläubig im alttestamentlichen Sinn. Und für sie war Pfingsten noch keine Realität. Sie mussten also zuerst das Evangelium gehört haben. Daraus können wir schlussfolgern, dass Menschen, die zum Beispiel durch das ewige Evangelium gerettet werden, das heißt Menschen, die noch nie einen Missionar gesehen haben, noch nie eine Bibel gesehen haben, aber erkennen durch das Zeugnis der Schöpfung, dass da ein wahrer Gott besteht. Wenn sie ihre persönliche Schuld, die ihnen das Gewissen anzeigt, Gott bekennen, so können diese Menschen gerettet werden. Das gilt zu allen Zeiten. Das ist das ewige Evangelium von Offenbarung 14, Vers 7. Dass der Schöpfer Gott erkannt und verehrt wird. Aber solche Menschen, die gehören dann folglich nicht zur Gemeinde oder Versammlung Gottes. Also die sind nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt und damit gehören sie auch nicht zum Leib Christi. Das ist der Punkt. Die Taufe mit Heiligen Geist, 1. Korinther 12, Vers 12, Vers 13 meine ich. Kann das jemand lesen?
Denn auch in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geiste getränkt worden.
Jawohl. Also in Epheser 1 haben wir gelesen von der Versiegelung mit dem Heiligen Geist, was zusammenhängt mit dem Empfang des Heiligen Geistes. Und hier haben wir die Taufe mit dem Heiligen Geist zu einem Leib. Geistestaufe. Das ist also auch das Ereignis in Verbindung mit dem Empfang des Heiligen Geistes. Bedeutet, dass der Heilige Geist dann einen Menschen einfügt als Glied in den Leib Christi. Christi. Und das ist also die großartige Stellung, die Gläubige heute haben dürfen, von Pfingst bis zur Entrückung. Aber effektiv nicht alle Gläubigen, sondern nur die Gläubigen, die das Evangelium des Heils gehört haben. Und insofern ist ein Unterschied, wenn irgendein Heide im Busch Gott erkennt als den Schöpfergott und sich zu ihm wendet, dann kann er gerettet werden, aber er hat damit nicht diese bevorrechtigte Stellung, zur Versammlung Gottes zu gehören. Also ganz abgesehen von der Motivation, das Evangelium zu predigen allen Völkern, damit Menschen überhaupt gerettet werden, gibt es noch zusätzliche Motivation, das Evangelium des Heils zu predigen, dass Menschen diese bevorrechtigte Stellung als Glieder am Leib Christi bekommen können. Was ewige Konsequenzen hat, nicht nur irgendwie für eine gewisse Zeit. Ja, Reinhold, du wolltest was sagen.
Da trifft sich natürlich die Frage auf, zu welcher Haushaltung gehören sie dann überhaupt? Wir gehören ja zu der Haushaltung seit der Ausgießung des Heiligen Geistes bis zur Entrückung. Aber wo gehören die hin? Und wann werden die auferweckt? Werden die zum Beginn des tausendjährigen Friedensreichs dann auferweckt? Oder?
Ja, diejenigen, die so gestorben sind, genau gleich wie die... es besteht kein Grund zu denken, dass sie nicht genauso wie alle alttestamentlichen Gläubigen auferweckt werden bei der Entrückung. Aber sie haben nicht die gleiche bevorrechtigte Stellung. Und dieses Kapitel zeigt uns effektiv, es gibt einen Unterschied, ob jemand gläubig ist im alttestamentlichen Sinn oder nun im neutestamentlichen Sinn. Und darum haben wir auch hier in dieser Geschichte noch einmal die Begleitung mit Sprachenreden. Also ein ausgesprochenes Zeichen, dass es da um etwas ganz Entscheidendes geht, was bei diesen gläubigen Menschen geschehen ist. Ja?
Die Stelle, die von der Entrückung spricht, in Thessalonicher, glaube ich, oder in Korinther, ja, ja. Die sagt doch, dass also die Toten in Christus ja. mitgehen, also bei der Entrückung auferstehen und dann die Entrückung. Wenn Sie jetzt sagen, die nicht zum Leib Christi gehören,
dass die auferweckt werden,
kann man die auch als Tote in Christus bezeichnen?
Wenn wir schauen den Ausdruck in 1. Thessalonicher 4, Vers 14, Bruno, kannst du es mal lesen?
Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen.
Jawohl. Also hier werden sie genannt, die durch Jesum Entschlafenen. Und effektiv dann in Vers 16 am Schluss, die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, entrückt werden. Also wir haben zwei Ausdrücke. Die Toten in Christo, die durch Jesum Entschlafenen. Was heißt das, die durch Jesum Entschlafenen?
Die an ihn geglaubt wurden. Die mit ihm begraben waren in der Taufe und mit ihm auferstehen werden.
Aber hier heißt es nicht, das Entschlafen bezieht sich ja nicht auf das Mitgestorbensein, das in der Taufe ausgedrückt wird, sondern es bezeichnet ja die Toten, die durch Jesum Entschlafenen. Bedeutet Folgendes. Zuerst mal ist der Ausdruck entschlafen schon bemerkenswert. Denn das zeigt, dass der Tod für sie nicht das Verhängnisvolle ist, wie für die Verlorenen. Es ist gewissermaßen wie ein Einschlafen. Und der Ausdruck entschlafen wird in der Bibel effektiv in keiner Stelle nachweislich für Verlorene gebraucht. Nur für Errettete. Entschlafen. Und dann eben durch Jesum entschlafen. Das heißt, dass auch das Gehen des Erlösten ist gewissermaßen etwas, das der Herr in seiner Hand hat. Durch Jesum entschlafen. Ist also ein sehr trostvoller Ausdruck, dass das Sterben der Erlösten, der Gläubigen bezeichnet wird so. Und dieser Ausdruck ist natürlich nicht zwingend jetzt nur auf die Gläubigen des jetzigen Zeitalters der Gnade zu beschränken. Denn gewissermaßen können wir auch sagen, ein Abraham ist in dem Sinn durch den Sohn Gottes entschlafen. Was wolltest du noch sagen? Ja.
Kann man das auch im Vorbild sehen, schon von den 24 Ältesten? Also,
weil es 12 und 12 sind.
Ja.
Gut, zunächst sind es mal diese 24 Ältesten im Himmel. Sind zunächst mal eine Anspielung auf die 24 Priesterklassen. Mhm. Also so deutlich ist das noch nicht. Aber ich will noch eine deutlichere Stelle dazu nehmen, jetzt zuerst Thessalonicher, um das zu vervollständigen. Da wird nämlich von den alttestamentlichen Glaubenshelden gesprochen. Und es wird gesagt, dass sie nicht zur Vollendung gekommen sind. Und das, aber dass sie gewartet haben auf eine bessere Auferstehung. Hebräer 11, Vers 35. Dort heißt es, sie haben die Befreiung nicht angenommen, auf dass sie bessere Auferstehung erlangten. Und jetzt könnte jemand lesen, Verse 39 und 40.
Diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden.
Jawohl. Jetzt wird gesagt, also die haben die Verheißung, die letztendliche Verheißung noch nicht empfangen. Und dann wird gesagt, sie sollen nicht ohne uns vollkommen gemacht werden. Der Ausdruck vollkommen gemacht werden ist in der Schrift, steht auch in Verbindung mit dem, dass man auch einen Auferstehungskörper bekommt. Das ist dann die Vollendung eigentlich des Glaubens, dass man aufersteht und einen verherrlichten Körper hat. Und von den Alttestamentlichen, wie gesagt, sie sollen dieses Ziel nicht erlangen ohne uns. Griechisch wörtlich sogar getrennt von uns. Also ist die Vollendung der alttestamentlich Gläubigen ist gekoppelt, geknüpft an die Auferweckung der Erlösten in der jetzigen Zeit. Und also, um zurückzukommen, 1. Thessalonicher 4, selbst wenn man denken würde, die Toten in Christo, dass dieser Ausdruck sich jetzt nur beziehen würde, speziell auf die Gläubigen heute, zur Versammlung Gottes gehören, dann könnte man aber doch immerhin sagen, 11, Vers 40, dass auch die alttestamentlich Gläubigen mit dabei sein werden, denn sie werden zur Vollendung kommen, nicht getrennt von uns. Und dann geht es noch weiter auf. Offenbarung 19 haben wir die Braut, das Weib oder die Frau des Lammes, die Hochzeit feiert. Und es wird gesagt, glückselig die Geladenen. Also es gibt auch die Eingeladenen, die an diesem Fest teilnehmen werden. Und da können wir darunter sehen, eben all die vollendeten Heiligen des Alten Testaments und gewissermaßen auch Menschen aus allen Völkern in den vergangenen 2000 Jahren, die errettet worden sind durch das Evangelium der Schöpfung.
Zum Reinhold seiner Frage, die Haushaltungen gibt es ja nachher gar nicht mehr, wenn die mal auferstehen. Also ist die Frage, zu welcher Haushaltung die gehören werden, gar nicht zu beantworten.
Ja gut, er meint das wahrscheinlich in der Gegenwart, nicht? Ja. Eben. Wir sprechen natürlich über das Zeitalter der Gnade. Und weil wir uns natürlich so zentral darin sehen, dann denke ich automatisch immer an die Versammlung Gottes. Aber wir sehen aus dieser Stelle, dass eben nicht zwingend jeder Gläubige, nämlich solche, die das Evangelium der Bibel nie gehört haben, dass die quasi das gleiche Teil haben. Auch in der jetzigen Zeit der Gnade. Und das kann aber eben eine Motivation sein für uns, und im Blick auf die Weltmission, dass es gar nicht nur die Motivation ist, dass Menschen errettet werden, sondern auch, dass Menschen dieses höchste Teil kennenlernen und mitbekommen. Also für mich ist wichtig, Apostelgeschichte 19 zeigt, es gibt da wirklich einen großen Unterschied, ob jemand die Offenbarung kennt, soweit es das Alte Testament und Johannes den Täufer betrifft, oder ob er die volle Offenbarung auch des Neuen Testamentes dazu bekommen hat. Und darum eben Sprachenrede als ein besonderes Zeichen hier, das zeigt, das ist wirklich ein Übergang von Altes Testament zu Neues Testament, Und auch die Handauflegung ist ungewöhnlich, Vers 6. Aber um wirklich zu zeigen, dass sie sich nun eins machen mit den Erlösten, die zu etwas, zu einer völlig neuen Ordnung gehören. Und wichtig, nicht dass das Handauflegen vermittelt den Heiligen Geist, sondern Paulus legt die Hände auf und dann kommt der Heilige Geist auf sie. Ein ganz wichtiger Unterschied. Also nicht irgendwie das Handauflegen an sich, das Vermittelnde ist, sondern das wird vorausgesetzt und dann kommt der Heilige Geist.
Petrus nicht auch mal die Hände aufgelegt, den Samariter.
Johannes und Petrus, die haben den Samaritern die Hände aufgelegt. Und dort haben wir gesehen, Samariter und Juden haben ja nicht miteinander verkehrt. Und dieses Zeichen der Einsmachung zeigte, es darf nicht zwei Kirchen geben. Eine jüdische und eine samaritanische. Sondern die Samariter müssen die Einheit und Verbindung mit den jüdischen Gläubigen anerkennen. Und erst dann hat Gott geantwortet mit dem Heiligen Geist. Aber auch dort das Handauflegen war nicht irgendwie die Vermittlung des Heiligen Geistes, sondern Voraussetzung, dass dann Gott geantwortet hat von seiner Seite hier. Das wollte er, dass es anerkannt wird.
Ich habe noch mal eine kurze Frage.
Ja.
Ist das eigentlich, du hast davor auf ein ewiges Evangelium gesprochen.
Ja.
Ist das nicht was anderes wie das Evangelium des Reiches?
Das Evangelium des Reiches. Wir haben ja verschiedene Ausdrücke. Das Evangelium des Reiches ist das Evangelium vom Königreich des Messias. Und das hat schon Johannes der Täufer verkündigt. Jetzt kommt das Reich Gottes, das angekündigt ist im Alten Testament. Der Herr Jesus hat begonnen seinen Dienst, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und der Apostel Paulus hat immer wieder das Reich Gottes verkündigt. Apostelgeschichte 28.
Römer 19, Vers 8 haben wir auch gelesen vorhin in diesem Kapitel.
Ah, kommen wir gerade nochmal zurück. Gut, sehr gut. 28, Vers 30 und 31. Der Abschluss der Apostelgeschichte. Liest du, Bruno?
Er aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Hause und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert litte.
Ja, also da, das Reich Gottes hat er gepredigt. Das war Botschaft. Und wie du sagst, Apostelgeschichte 19, Vers
8. Mhm. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig drei Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte.
Jawohl. Also, das Reich Gottes ist genauso ein Thema in der heutigen Zeit. Und auch die Erwartung eben, dass der verworfene Nazarener in der Zukunft die Herrschaft der Welt übernehmen wird. Das ist ganz etwas Wesentliches. Daran hängt auch vieles in unserer ganzen Lebenseinstellung. Und dass gewissermaßen das Reich Gottes bereits wirksam ist in den Herzen der Erlösten. Kolosser 3, ich komme gleich. Kolosser 3 sagt Apostel Paulus, der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Das ist das Reich Gottes, in besetzten Gebieten in dieser Welt. Ja?
Deshalb heißt es ja auch zweimal in den Evangelien, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,
ja,
dann werden euch die anderen Dinge
zugeben.
Und in Römer 14, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Ehre im Heiligen Geist.
Ja, genau.
Gehört die Stelle auch dazu in Apostelgeschichte 1, Vers 3, welchen, nachdem der Herr Jesus auferstanden war, welchen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat, indem er 40 Tage hindurch von ihnen gesehen wurde und über die Dinge redete, welche das Reich Gottes betreffen.
Jawohl. Ja. Jawohl. Also wenn man zu Hause eine Konkordanz nimmt und einmal nachgeht, wie oft über das Reich Gottes gesprochen wird, und auch in den neutestamentlichen Briefen, ist man erstaunt, dass dieses Thema so oft vernachlässigt worden ist. Und es kommt aus einer gewissen zu starken Schematisierung. Wir haben ja auch, dass man dann sagt, jetzt ist das Evangelium der Gnade, und nach der Entrückung das Evangelium des Reiches Gottes. Natürlich, wenn gesprochen wird über das Evangelium der Gnade, dann wird speziell betont, dass da das volle Evangelium, das jetzt gekommen ist mit dem Herrn Jesus, seinem Tod und seiner Auferstehung, dass das verkündigt wird. Die volle Entfaltung des Ratschlusses Gottes. Und natürlich wird der Überrest Israels nach der Entrückung sehr vordergründig sprechen über den unmittelbaren Anbruch der Gottesherrschaft über die ganze Welt. Natürlich wird das viel stärker noch im Vordergrund stehen als für uns heute. Und insofern kann man sagen, dass in unserer heutigen Zeit das Evangelium der Gnade sehr charakteristisch ist. Und nachher wird das sehr charakteristisch und im Vordergrund sein, das Evangelium des Reiches Gottes. Aber man darf dann so stark schematisieren und sagen, eben, wir predigen heute kein Evangelium des Reiches. Da würde man zu weit gehen. Und auch nachher werden sie selbstverständlich auch das Evangelium der Gnade verkündigen. Und sie werden den Opfertod Christi ins Zentrum stellen. Und die Gnade Gottes und nicht durch Werke. Und das werden sie unter den Orthodoxen, unter allen, werden sie das verkündigen. Also, das ist, so als allgemeiner Hinweis, manchmal ein Problem bei der Bibelauslegung, dass wir sehr stark schematisieren wollen und dann wird es zu vereinfacht. Und dabei muss man eher sagen, Akzent und da hier dieser Akzent. Ohne dann das wirklich mit dem Messer in zwei ganz verschiedene Dinge zu teilen. Gut, noch etwas zu diesem Abschnitt bisher. Vielleicht noch etwas zu den alttestamentlichen Gläubigen und der Auferweckung. In Zacharia 14 wird dann nämlich gezeigt, dass alle Heiligen kommen werden mit dem Messias auf dem Ölberg. In Zacharia 14, Vers 4. Ja, als Zitat von Henoch.
Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin.
Ja, und dann Vers 5, ganz am Schluss, der letzte Satz.
Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir.
Also der alttestamentliche Prophet sieht, wie alle Heiligen werden mit dem Herrn, mit dem Messias auf dem Ölberg. Setzt voraus, dass die Auferstehung vorausgegangen ist. Und das wird also bei der Entrückung sein, die werden auferstehen, um dann mit dem Herrn in Ewigkeit zu erscheinen. Und effektiv die Scharen der Alttestamentlichen, aber auch die Scharen aus der Zeit der Gnade. Also wenn man so diese Puzzlesteinchen zusammensetzt, meine ich, könnte das deutlich werden, dass die testamentlich Gläubigen mit uns eben zur Vollendung gelangen werden.
Gibt es dann nun die drei, das ewige Evangelium, Evangelium des Reiches und der Gnade, oder nur zwei? Ist das ewige Evangelium auch das Evangelium des Reiches?
Nein, das ewige Evangelium, das kommt ja nur einmal vor, der Ausdruck. Gebt die Stelle an. Offenbarung 14, Verse 7, Verse 6 bis 7. Und da wird deutlich, es geht darum, um die Verehrung Gottes als Schöpfer. Und so können wir sagen, das ist das ein Mindestevangelium, ein Kernevangelium.
So wie es der Noah hatte und der Abraham, als sie ihren Altar bauten. Die haben ja nur den Schöpfer gesehen, mehr nicht.
Gut, sie hat natürlich dann auch schon direkte Aussprüche von Gott bekommen. Aber eben, wie du sagst, das war natürlich alles sehr eingeschränkt noch. Und dann das Evangelium der Gnade Gottes umfasst die neutestamentliche volle Offenbarung. Und so können wir das differenzieren. Aber letztlich ist es immer das gleiche Evangelium. Denn es geht um den gleichen Gott und es geht um das gleiche Heil. Nur ist vielleicht der Akzent je nach Ausdruck anders gesetzt. Oder auch die Fülle des Inhalts. Also das ewige Evangelium ist vom Inhalt geringer als das Evangelium der Gnade.
Darf ich da was sagen? Wenn heute jemand mir auf der Straße begegnen würde und es passiert, der das Evangelium des Reiches predigt, dann habe ich den Eindruck, der ist mit einem Schnellzug unterwegs. Noch ist es nicht so weit. Heute wird das Evangelium der Gnade gepredigt, nach der Entrückung. Dann das Evangelium des Reiches mit dem Gedanke, dass wirklich Jesus Christus kommt für Israel, um den Thron Davids zu errichten, um dieses tausendjährige Friedensreich zu errichten. Ich denke, niemand von uns wird heute auf die Idee kommen, das Evangelium des Reiches zu predigen.
Ja gut, außer dem Sinn, dass man eben ankündigt, wir sind in der Endzeit, Jesus Christus kommt bald zur Entrückung und er wird kommen als König dieser Welt. Er wird das Ruder übernehmen und oder Leute, die sagen, ja, warum greift Gott nicht ein? Warum lässt er alles Mühsal zu? Dann sagen wir natürlich, Gott wird, und zwar in Bälde wird er die ganze Kontrolle der Welt übernehmen. Und insofern haben wir dann das Reich Gottes gepredigt.
Wie wird das Evangelium des Reiches gepredigt? Also nach der Entrückung, wenn sich Gott des zwölfstämmigen Bundesvolkes wieder annimmt. Wie lange wird dann dieses Evangelium des Reiches gepredigt?
X plus 7 Jahre.
In der 70. Danielwoche, in all den 7 Jahren danach, wenn der Herr Jesus kommt, ist dann das ewige Evangelium.
Ja. Die 70. Jahrwoche, diese 7 Jahre, an deren Ende der Herr Jesus zurückkommt. Diese 7 Jahre beginnen mit dem Bundesschluss des Westens mit Israel. Daniel 9. Aber dieser Bundesschluss muss nicht auf den Tag der Entrückung fallen. Also darum sage ich, zwischen Entrückung und dem Moment, wo dieser Bundesschluss gefasst wird mit Israel, wo dann die 70. Jahrwoche beginnt, von 3,5 Jahren, da ist noch eine Zeit X, die wir nicht bestimmen können. Es ist anzunehmen, weil ja alles nach der Entrückung eskalieren wird. Der Heilige Geist, der zurückhält, wird weg sein, 2. Thessalonicher 2. Und dann werden die Dinge noch mehr überstürzen. Und wenn wir denken, wie Dinge weltgeschichtlichen Ausmaßes in den vergangenen Jahren, wie Kartenhäuser sind die eskalierend sind die ein Ereignis auf das andere ist so gekommen. Denken an den ganzen Zusammenbruch von Osteuropa und ehemaliger Sowjetunion. Die ganze Weltgeschichte, die Weltsituation hat sich verändert in der kürzester Zeit. Also wie viel schneller kann das noch gehen, wenn der Heilige Geist überhaupt das Böse noch nicht mehr so zurückhält wie heute?
Also das heißt, Entschuldigung. Ich wollte auch noch fragen, wenn es gerade darum geht, was Gläubigen fehlen kann. In Kolosser 1, Vers 24 spricht Paulus davon, dass er etwas ergänzen müsse. Ja?
Jawohl.
Und was ist damit gemeint?
Diese Leiden für den Leib Christi. Ja, lies mal Kapitel 1, Vers 24.
Und jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde.
Jawohl. Also diese Stelle wird in der katholischen Kirche erklärt, das ist das Fegefeuer. Das ist das Fegefeuer. Nein, ist natürlich ein Unsinn. Aber hier wird gesprochen also von Drangsal für seinen Leib. Das heißt Drangsal, durch die Gemeinde hindurchgehen muss. Und so hat also Gott ein ganz bestimmtes Maß von Drangsal hat er erlaubt, durch das die Gemeinde hindurchgehen muss. Es ist irgendwie so wie damals in dieser schrecklichen Zeit in Jerusalem, zur Zeit von Antiochus Epiphanes, Zeit der Makkabäer. Der Tempel entweiht, alles wird zu Boden getreten. Und es wird gefragt in Daniel 8, prophetisch, wie lange soll das dauern? Da wird ihm die Antwort gegeben, 2300 Abende und Morgen. Wenn die Morgen- und Abendbrandopfer, die ausgefallen sind, werden gezählt. Das gibt also 1150 Tage. Da hat Gott also diese schreckliche Zeit, das Volk damals, auf genau 1150 Tage festgelegt. Hat sich so erfüllt. In der Makkabäerzeit. Und so hat also Gott das Maß des Leidens seines Volkes genau festgelegt. Und jetzt, Paulus hat viel Leiden erduldet, weil er ein Diener des Evangeliums war. Und so hat er gewissermaßen von dem, was noch nicht schon erlitten worden ist vor ihm, hat er da im Gefängnis in Rom durchgelitten von diesen Drangsalen, die gewissermaßen festgesetzt sind für seinen Leib, für die Sammlung. Es geht also um das Leid der Erlösten in einer feindlichen Welt, wegen des Evangeliums. Ja.
Aber ich glaube, man kann schon, wenn man so Leute auf der Straße begegnet und Traktate verteilt, ich meine, ich glaube schon, dass man das sagen kann, dass das Reich Gottes kommt, dass der Herr Jesus dann der Friedefürst sein wird auf dieser Erde. Aber dass man sich auch darauf hinweist, wie es in Offenbarung steht, wenn das Evangelium des Reiches verkündigt wird in dieser Drangsalszeit. Also ich meine, es wird so eine schlimme Zeit sein, dass es dann schon besser ist, dass man bevor der Herr kommt zur Entrückung, sich dann bekehrt und eigentlich mehr das Evangelium der Gnade annimmt, wenn ich das so sagen kann.
Ja, du hast sowieso keine Chance mehr, wenn du das Evangelium nicht angenommen hast, ja. Bis zur Entrückung. Mhm. Denn nachher werden ja sich nur solche bekehren können, die das Evangelium nicht schon abgelehnt haben. Mhm. Beziehungsweise Juden, die heute verstockt sind. Mhm. Und dann geöffnete Augen bekommen. Mhm. Aber sonst, jemand, der das Evangelium gehört hat, heute, der hat gar keine Chance mehr. Also es gibt nur die Möglichkeit, heute, wenn ihr seine Stimme hört.
Ja, und bitte, was bedeutet das in Vers 24 für euch? Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch. Wenn einer etwas weniger leidet, muss dann der Paulus desto mehr leiden oder umgekehrt. Wenn jemand anders seinen Hals hinhält, wie Paulus an anderer Stelle schreibt, dann hat der Paulus weniger von diesen Leiden hier. Oder muss man das ganz anders verstehen?
Gut, die Leiden für euch, für die Kolosser, das bedeutet, dass er, weil er ja gerade neue Offenbarungen, es geht ja doch um die Geheimnisse.
Ja.
Diese neuen Offenbarungen, die er verkündigt hat und verbreitet hat, das hat ihm viel Leid eingebracht. Und das so ist also all sein Leiden, das er da in Apostelgeschichte durchmachte, das war gewissermaßen zugunsten der Erlösten, der Versammlungen. Hätte er nämlich diese Geheimnisse nicht verkündigt, dann wäre es ihm gut gegangen. Er hätte nur sagen müssen, all diese Heiden, die sollen sich beschneiden lassen, sollen zum Judentum übertreten und es wäre alles okay gewesen. Aber er hat gesagt, nein, die brauchen das nicht. Und das hat ihm diese große Feindschaft eingebracht, diese neue Lehre, die er gebracht hat, dieses Geheimnis, dass Gott jetzt ein neues Volk schafft aus Juden und Heiden, das nicht identisch ist mit dem alten Bundesvolk. Und das war verheerend, das hat ihm so viel Leid eingebracht.
Und eine Frage zum Reich. Wenn also wenn ich verstanden habe, dann kann man es nicht verurteilen, wenn heute jemand vom Evangelium des Reiches spricht und das verkündigt, oder vom Königreich. Zeugen Jehovas, da hattest du bestimmt auch vorhin. Genau.
Ja.
Oder fällt es nicht unter diesen Fluch im Galaterbrief am Anfang?
Galaterbrief, dieser Fluch, dieses andere Evangelium, das ist ja eben keines. Er sagt ja, dass eigentlich gar kein anderes Evangelium ist. Das ist ja nur eine Verdrehung. Das, was die Irrlehrer in Galatien verkündigt haben, das war, du musst das Gesetz halten, dann wirst du gerettet. Das ist gar kein Evangelium, das ist eine Verdrehung. Aber sie haben es ausgegeben als Evangelium. Das Evangelium des Christus ist aber ein wirklich biblisches Evangelium. Und
auch wenn jetzt speziell bei Zeugen Jehovas, wenn die nicht von Bekehrung und nicht von Jesus Christus und so weiter reden, sondern lediglich, dass, ich weiß nicht genau, was die verkündigen, aber die sprechen von Königreich und von Paradies auf Erden und solchen Dingen?
Ja, das Evangelium des Reiches ist, tut Buße und bekehrt euch. Das ist eben gerade das Leben dem Herrn Jesus zu unterwerfen. Buße tun, umkehren, Sünden bekennen. Wir haben natürlich, ich kann das verstehen, man hat eine gewisse, eine starke Aversion aber wegen Zeugen Jehovas, aber die verkündigen ja auch kein Evangelium. Denn sie enthalten ja den Erlöser vor. Sie verkündigen einen anderen Jesus.
Ja, das heißt, der Titel stimmt zwar, Königreich und Reich Gottes. Und
jawohl, so weiter, aber sie verkündigen einen anderen Jesus, der nicht der ewige Gott ist. Also sie haben das ganze Evangelium völlig ausgehöhlt. Aber wenn wir lesen, was wie Paulus immer wieder heißt, ist, dass er die Dinge des Reiches Gottes verkündigte. Und das hat man vielleicht eben vernachlässigt, diesen Aspekt. Und das hat auch Konsequenzen gebracht, denn das Reich Gottes umfasst dann eben auch die ganze Lehre der Jüngerschaft, konsequente Nachfolge, Verantwortung im persönlichen Leben und eben was Detlef gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, die ganze Thematik der richtigen Prioritätensetzung im Leben, und das ist zum Teil eben auch ein bisschen vernachlässigt worden, aber das hat natürlich auch Konsequenzen.
Kann ich noch eine Stelle lesen?
Ja, gern.
Darf ich noch eine Stelle lesen zu dem Leid, beziehungsweise Kolosserstelle? 2. Timotheus 1, da wird es ganz klar, das fasst das zusammen, was wir gerade gesagt haben. 2. Timotheus 1, Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide trübsal mit dem Evangelium, nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat, und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin, als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen.
Ja. Gut. Jetzt, wenn wir weiterlesen, sehen wir in Apostelgeschichte 19, Vers 8, wie Paulus also unter den Juden wirkt in der Synagoge, eben sie überzeugen sucht, zu überzeugen sucht von den Dingen des Reiches Gottes, und dann gibt es eine Scheidung in dieser Synagoge. Es gibt Verhärtung, Unglaube und dann sogar böses Gerede über den christlichen Weg. Und die Folge davon ist?
Paulus hat sich getrennt von diesen Menschen.
Jawohl. Er sondert die Jünger ab. Hier gibt es einen Bruch mit dem Judentum. Aber das ist nicht ein Abbruch, sondern nur örtlich zu sehen. Auf das Judentum, auf die Synagoge in Ephesus. Das also nicht ausweiten. Der Bruch mit der Synagoge war damals noch nicht vollzogen. Das kam eben erst, wie wir schon verschiedene Mal gesehen haben, speziell mit dem Aufruf im Hebräerbrief, kurz vor der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70, lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers. Denn Jesus hat außerhalb Jerusalems gelitten. Also ein Aufruf zur Trennung vom Tempeldienst in Jerusalem. Aber auch nachher haben immer noch messianische Juden, später als der Untergang Jerusalems vorüber war, den Bruch mit der Synagoge nicht aufgegeben, nicht gemacht. Und das führte dann etwa so um 100 nach Christus dazu, dass von jüdischer Seite in die Liturgie gewisse Gebete eingeführt wurden, in dem sogenannten Amidah-Gebet. Das ist das 18-Bitten-Gebet. Das ist, dort hat man eine Bitte eingeführt, die einen Fluch erbittet über die Heretiker, über die, die falsch glauben. Und damit ist natürlich gemeint auch die messianischen Juden. Und das wurde unerträglich. Wie kann man in der Synagoge sein und dann steht man auf für das Amidah-Gebet und spricht über sich selber einen Fluch? Und so hat die Synagoge dann massiv mit diesem 18-Bitten-Gebet die messianischen Juden aus der Synagoge hinausgedrückt. Eigentlich hätten sie schon früher sich vom Judentum trennen sollen, aber diejenigen, die es nicht gemacht haben, die wurden dann nach und nach mit ganz massiven Mitteln so hinausgedrückt. Gut, jetzt machen wir Pause. Wir sind stehen geblieben vor der Pause bei dieser Trennung, dieser örtlichen Trennung von der Synagoge in Ephesus. Und der nächste Punkt, das haben wir letztes Mal auch schon gesehen, das war dann diese Art, eine Art Bibelklasse, die Paulus durchgeführt hat in der Schule des Tyrannus. So hat er also in Ephesus eine sehr gründliche Schulung der Gläubigen durchgeführt. Das hat Auswirkungen gehabt, nach Vers 10, dass eben in ganz Asien, damals eine Provinz in der heutigen Türkei, so groß wie die Schweiz etwa, dass innerhalb dieser 2 Jahren dann alle Leute das Wort des Herrn gehört haben. Also effektiv das Schneeballsystem, gründliche Weiterführung der Jünger, und die werden übernehmen wieder Aufgabe, auch in Evangelisation. Das ist die Methode, um wirkungsvoll evangelisieren zu können. Also da können wir sehr viel lernen für Evangelisationsmethodik. Es gibt eine Handschrift, die eine andere Lesart hat, die gewiss nicht original ist, aber das muss von einem Kopisten hineingetragen worden sein, die sagt, in der Schule des Tyrannus von der 10. Stunde, von der 5. Stunde bis zur 10. Das wäre also von 11 Uhr bis 11 bis 6, das wäre die heiße Zeit. Dann war die Schule wohl geschlossen und da konnte man eben noch Bibelklasse machen. Also eine Ermutigung für das heiße Wetter heute, dass man doch eine durchaus gute Begründung hat, das dennoch durchzuführen. Und jetzt kommt die Geschichte mit diesen Exorzisten. Was waren das für Leute?
Beschwörer,
ja, weiter.
Söhne eines hohen Priesters.
Ja, also das waren Juden, die Exorzismus betrieben. War das noch mehr verbreitet, diese Art von Tätigkeit damals, unter den Juden? Wie? Wo haben wir das in der Bibel? Apostelgeschichte 8. Matthäus 7 ist einfach allgemein. Da weiß man nicht, ob das jetzt unter den Juden ist oder der Herr kündigt das einfach an. Kapitel 8. Wo?
Mit Simon, dem Zauberer.
Ah, Apostelgeschichte 8. Ja. Aber macht der Exorzismus?
Steht nicht dabei.
Steht nicht dabei und auch nicht, dass er ein Jude war, sondern war ein Samaritaner. Aber Exorzismus unter den Juden. Matthäus 12, Vers 22. Wer liest? Bruno?
Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme redete und sah. Und es erstaunten alle die Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen.
Und jetzt der Herr antwortet darauf, und da liest Vers 27.
Und wenn ich durch den Beelzebub die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein.
Ja, also, der Herr Jesus richtet sich an die Pharisäer und sagt, durch wen treiben denn eure Söhne die Dämonen aus? Die Söhne der Pharisäer. Das war also, die Söhne der Pharisäer, das sind die Ausgebildeten bei den Pharisäern, und die betrieben offensichtlich regelmäßig Exorzismus. Und das wurde anerkannt. Und tatsächlich wissen wir vieles darüber aus dem Talmud, wie man das praktiziert hat. Eine wichtige Lehre war, man muss dem Dämon zuerst seinen Namen fragen. Das fällt uns dann plötzlich auf, die Geschichte mit dem Gadarener in Lukas. Der Herr sagt, was ist dein Name? Antwort, Legion. Und der Ephesist erklärt, denn es waren viele. Also etwa 6000 Dämonen in dem Gadarener drin. Die Pharisäer haben aber gelehrt, wenn nun ein Besessener stumm ist, dann kann man ihn nicht heilen. Da kann man den Dämon nicht austreiben, denn er kann uns den Namen nicht sagen. Das wird einmal der Messias tun. Und so war das also ein messianisches Zeichen, wenn einmal ein stummer Besessener geheilt würde von seiner Dämonie. Und das haben wir hier in Matthäus 12. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Und er heilte ihn. Reaktion des Volkes? Was war die Reaktion?
Sie erkannten den Messias.
Ja. Sie konnten es gar nicht fassen. Das kann ja nicht sein. Das ist auch nicht etwa der Sohn Davids, der Ben David. Titel für den Messias, oder? Das Volk reagiert ganz spontan, natürlich und richtig. Ja, das haben uns die Pharisäer ja immer gelehrt. Der Messias wird einmal stumme, Besessene heilen können. Ja, und jetzt das vor uns, was nie geschehen ist. Und was machen die Pharisäer? Was nicht sein darf, kann nicht sein. Und sie sagen, nein, das macht er durch den Obersten der Dämonen, durch Satan. Also die müssen sofort, die werden sofort unruhig, sobald das Volk zur Einsicht kommt, das muss doch der Messias sein. Und der Herr sagt, schaut mal, wenn ein Königreich in sich entzweit ist, dann kann es nicht bestehen. Und wenn das Reich der Schlange entzweit wäre, sodass der Satan Dämonen austreiben würde, dann könnte das Reich der Finsternis ja nicht mehr bestehen. Also völlig unsinnig. Nur schon die Überlegung. Denn das Reich der Finsternis funktioniert ja voll in der Welt. Und dann zweite Argumentation. Bei mir, sagt ihr, ich mache das durch Beelzebub. Wenn ich eine solche Dämonenausdrückung durchführe, was ihr noch nie gesehen habt, aber bei euren Pharisäern-Schülern sagt ihr, das ist richtige Dämonenaustreibung, was die machen. Also das ist doch Messen mit zwei Maßen. Das ist ein Gräuel. Wir haben noch einen Fall in der Bibel, wo ein stummer Besessener vorkommt. Wo?
Wo sie vom Berg der Verklärung herabkommen.
Wo steht
und
das?
Und fragen, warum konnten wir das nicht? Wo das steht, weiß ich nicht.
Markus
17.
Wie?
Matthäus 17.
Ja. Markus ist das. Markus 9. Ja, der Herr kommt mit drei Jüngern vom Berg herab. Liest jemand ab Vers 14?
Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und alsbald, als die ganze Volksmenge ihn sah, war sie sehr erstaunt und sie lief und begrüßten ihn. Da fragte sie, warum streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo immer er ihn ergreift, reißt er ihn und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und er magert ab. Und ich sprach zu deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie vermochten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein?
Ja, also mal bis dahin. Die Jünger waren ja ausgesandt worden, um zu heilen und Dämonen auszutreiben. Diese Vollmacht hatten sie vom Herrn bekommen. Und jetzt haben wir einen Fall, wo sie das nicht konnten. Und was war das? Ein stummer Besessener. Also ist effektiv da ein Problem. Und schauen wir mal, der Herr treibt ihn dann aus, diesen Dämon, Vers 25. Lies doch weiter, Peter.
Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist, indem er zu ihm sprach: Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn. Und schreiend und ihn sehr zerrend fuhr er aus. Und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand und richtete ihn empor und er stand auf.
Also offensichtlich eine Art, die ganz extrem ist, ganz extrem bösartig. Also der ist nachher wie tot. Das lesen wir sonst von anderen Dämonenaustreibungen nicht, so in der Bibel. Und der Herr fügt übrigens hinzu, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn. Also ganz ein hartnäckiger Dämon, der muss ihm doch den Befehl geben, komm nie mehr zurück. Und jetzt die Jünger mit dem Herrn zusammen in einem Haus, Vers 28. Wer liest? Bitte.
Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger besonders, warum können wir ihn nicht austreiben? Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, die Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet und Fasten.
Jetzt müssen wir aufpassen auf den Ausdruck, diese Art. Das war so eine ganz spezielle Art von Dämonen. Und da, also sagt der Herr, da hättet ihr mit Gebet und Fasten wirklich ernsthaft kämpfen müssen, damit eine solche Art von Dämonen hinausgeht. Aber interessant, diese Art, das sind die stummen Dämonen. Und jetzt geht eigentlich diese Geschichte gerade noch einmal ein ganz besonderes Gewicht für dieses Wunder, dieses messianische Zeichen in Matthäus 12, diese Dämonenaustreibung. Das war also ein ganz deutliches Zeichen für das jüdische Volk, dieser ist der Messias. Und so haben die Rabbiner das Volk gelehrt, und als es geschieht, die Rabbiner sagen, nein, kann nicht sein. Und das Volk, das muss es wohl sein. Es gibt noch zwei andere messianische Zeichen, Wunderwerke, von denen die Rabbiner gesagt haben, das kann nur der Messias. Weiß das jemand?
Blinde sehend machen.
Allgemein Blinde?
Blindgeborene.
Ja.
Blindgeborene.
Und?
Aussätzige.
Und das ist ein bisschen Exkurs. Wir haben in Markus 1 die Heilung des Aussätzigen. Das ist ganz am Anfang des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus. Also da sind wir noch im Jahr 29. Der Dienst beginnt ja erst, beginnt in Kapitel 1, Vers 15, die Berufung von Jüngern, und dann wird ein ganzer Tagesablauf beschrieben. Und so kommt also ganz früh im Dienst, in Vers 40, ein Aussätziger auf den Plan, der Herr innerlich bewegt, reinigt ihn und schickt ihn zu den Priestern nach Jerusalem, um dann dort die Opfer zu bringen. Und er sagt, Vers 44, und opfere für deine Reinigung, was Moses geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Jetzt war das geschehen. Also ein Aussätziger geheilt, muss nach Jerusalem gehen, um sich bei den Priestern untersuchen zu lassen, nach 3. Mose 13 und 14. Und die Pharisäer haben gesagt, so etwas wird nur der Messias tun. Denn in Israel ist nie ein Aussätziger geheilt worden, seit dem Tod von Mose. Wir haben noch den Fall von der Leprakrankheit von Miriam, die ja nach 7 Tagen wieder aufgenommen werden konnte. Aber nach dem Tod von Mose nie mehr ein Aussätziger in Israel. Und darum hat das auch die Leute so verrückt gemacht in der Synagoge in Nazareth, als der Herr gesagt hat, zur Zeit von Elisa gab es viele Aussätzige in Israel, aber es wurde nur Naaman der Syrer geheilt. Das war irgendwie unausstehlich für sie. Und jetzt geschieht das zum ersten Mal seit etwa 1500 Jahren. Und der geht nach Jerusalem, wird untersucht. Und die nächste Geschichte kommt ja nachher da in Kapernaum, nicht wahr? Wo er in einem Haus ist und es ist so voll und man kann nicht mehr hineinkommen. Und da müssen sie diesen Gelähmten vom Dach her hineinführen. Jetzt müssen wir aber noch etwas dazu lesen in Lukas, in der Parallelstelle. Aber es ist wichtig, Markus ist das Evangelium, das am meisten die Dinge chronologisch zeigt, in der zeitlichen Reihenfolge. Das zeigt also dieses Ereignis in Kapernaum. Das kam gerade auf die Heilung, folgte auf die Heilung des Aussätzigen. Und da steht in Markus 5, was für Leute waren dann nach dieser Heilung des Aussätzigen in Kapernaum. 5, Vers 12 bis 16, die Heilung des Aussätzigen. Liest jemand 5, Vers 17?
Lukas.
Lukas 5, 17.
Und es geschah in einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, welche aus jedem Dorfe von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, und des Herrn Kraft war da, um sie zu heilen.
Ja. Welche Leute waren da in Kapernaum, in diesem kleinen, idyllischen Dörflein im verachteten Galiläa am See Genezareth?
Pharisäer.
Welche?
Aus Jerusalem.
Aus jedem Dorf.
Ja, aus jedem Dorf.
Aus jedem Dorf von Galiläa, ganz Nordisrael, aus jedem Dorf aus Judäa und aus Jerusalem, aus der Hochburg. Man überliest solche Dinge beim Bibellesen. Aus jedem Dorf in ganz Israel sind Rabbiner da zugegen in Kapernaum und hören wem zu? Einem ganz unkonventionellen Rabbi aus Nazareth. Dem verachteten Nazareth, wo Leute zum Teil sogar in Höhlen wohnten.
Um ihn in eine Schlinge zu legen, oder weshalb?
Wenn man die Geschichte liest, die sagen ja nichts. Die sagen ja nichts, die hören ja nur zu. Kein Wort. Es gab ein Synedrium-Gesetz. Der oberste Gericht, wenn er konfrontiert wird mit einer messianischen Bewegung, dann muss er das untersuchen, ob das der Messias ist. Und diese Untersuchung zerfällt in zwei Teile. Erster Teil, beobachten. Keine Fragen stellen, nur zuhören. Und als dann dieser Gelähmte runterkommt, der Herr sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ausgerechnet jetzt, wo die Prüfung ist. So ärgerliches Wort. Das hätte doch irgendein anderes Mann sagen können, aber ausgerechnet da. Und es heißt, die Gesetzeslehrer dachten, einige der Gesetzeslehrer, er lästert. Wer kann Sünden vergeben als nur einer? Gott. Theologisch absolut korrekt. Nur Gott kann Sünden vergeben. Aber so engstirnig, sie hätten sich ja fragen können, oder ist vielleicht der da steht, Gott? Ja, kann Gott ein Mensch sein? Ja, sicher. Jesaja 9, Vers 6. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und dann heißt es, man nennt seinen Namen starker Gott. El Gibor. Und gerade Kapitel 10, Vers 22 heißt es, ein Überrest Israels, er wird umkehren zu Yahweh, zu dem Ewigen, er wird umkehren zu dem starken Gott, zu El Gibor. Das ist der Gott Israels. Der Gott Israels ist ein Kind. Der Gott Israels ein Mensch. Also das haben sie sich nicht gefragt. Sie haben nur einfach gesagt, wer kann Sünden vergeben als nur einer? Also lästert er. Und wenn er lästert, kann er nicht der Messias sein. Aber sie durften nichts sagen. Und es heißt dann, der Herr kannte ihre Gedanken und sagte ihnen, was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder stehe auf und wandle. Und es ist klar, es ist viel einfacher zu sagen, deine Sünden sind vergeben. Das machen nämlich Tausende von Priestern in der ganzen Welt. Das kann man ja nicht kontrollieren, ob die Sünden dann vergeben sind. Aber wenn man sagt, stehe auf und wandle, das kann man kontrollieren. Das wird peinlich. Im anderen Fall sieht man nichts. Und so hat also die Phase begonnen, Untersuchung, hören. Und dann, wenn man weiterliest, in den nächsten Abschnitten, Markus 2, die Pharisäer fragen die Jünger, warum isst ihr mit Sündern? Nächster Abschnitt. Warum fasten die Jünger des Johannes und wir fasten und die Jünger Jesu, sie fasten nicht? Es wird untersucht mit Fragen stellen. Das ist die zweite Phase. Fragen stellen, untersuchen und dann muss das Sanhedrin zu einem Schluss kommen. Und so hat der Herr also diese Untersuchung ausgelöst mit diesem messianischen Wunderzeichen, Heilung eines Aussätzigen, ganz am Anfang. Und dann in der Mitte seines Dienstes kam diese Austreibung von einem stummen Dämon, Matthäus 12, und der Blindgeborene haben wir Johannes 9, und das war ganz am Ende seines Dienstes. Denn schon Johannes 13 haben wir ja den Herrn im Obersaal am Vorabend von Golgatha. Also so sind die drei Wunderzeichen verteilt. Und auch dort musste wieder das Synedrium ganz genau untersuchen beim Blindgeborenen. Da wurde untersucht, seine Eltern wurden befragt. Ist das euer Sohn? Habt ihr wirklich den geboren? War der blind?
Ja, war er.
Wie kann er dann wieder sehen? Und da wird er wieder geholt, der Blindgeborene. Jetzt erzählt uns, wie ist das gegangen? Und dann sagt er, ja, ich habe es euch schon einmal gesagt, warum wollt ihr das nochmals fragen? Und sie stellen ihn vor Gott und sagen, gib Gott die Ehre! Und er muss nochmals irgendwie wieder redend Antwort stehen. Und seine Eltern, die haben sich da rausgezogen, die hatten Angst vor Ausschluss. Johannes sagt nämlich, die Juden waren schon längst übereingekommen, wer ihn als Messias bekennt, wird aus der Synagoge ausgeschlossen. Da hat ein Druck ausgeübt, das Volk. Die Oberen haben beschlossen und wer nicht der Linie folgt, der wird rausgeschmissen. Aber tragisch, der Blindgeborene, er sagt, ja, aber, er sagte dem Sanhedrin, ja, aber es ist doch komisch, das ist noch nie von Ewigkeit nicht gehört worden, dass einem Blindgeborenen die Augen aufgetan sind. Und die schmeißen ihn raus. Und dann heißt es, als Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen haben, kam er. Das erste Mal, dass er ihn gesehen hatte. Er hat ihn noch nie gesehen.
Ein glücklicher Hinauswurf.
Ja. Dann sagt er, glaubst du an den Sohn Gottes? Wer ist es, dass ich an ihn glaube? Der mit dir spricht, der ist es. Und er betet ihn an. Also wunderbar. Und dann kommt der Beschluss, er tut viele Zeichen. Wir müssen etwas unternehmen. Es ist besser, einer stirbt für die Nation. Aber doch interessant, diese drei Zeichen. Und wenn wir das eben so sehen, im Zusammenhang mit Apostelgeschichte 19, dass es da also Exorzisten gab, diese Dinge wurden praktiziert, aber das Zeichen mit dem stummen Besessenen, das haben selbst diese Exorzisten zugeben müssen, das kann niemand als nur der Messias.
Ich habe noch eine kurze Frage. Ja. Also wir haben jetzt über stumme Dämonen gesprochen. Gibt es auch eine Äußerung im Talmud oder in irgendwelchen Sekundärschriften, wo dieses Bekenntnis der Dämonen, du bist der Sohn Gottes, eventuell auch kommentiert wird?
Nein, nicht. Gibt es nicht. Es gibt ja verschiedene Stellen, wo Bezug genommen wird auf den Herrn, aber das wird nicht genommen. Aber es wird allgemein davon gesprochen, wegen seiner Wunderwerke. Und die werden anerkannt im Talmud, aber sie werden Satan zugeschrieben. Das ist genau der Punkt. Beelzebub.
Hat es eine besondere Bedeutung, dass Jesus sagt, ja, diese Art könnte nur durch Fasten und Beten austreiben, er aber kann es ohne Beten und Fasten.
Ja, natürlich. Er hat die Autorität über alle Dämonen, sie müssen ihm sofort gehorchen. Aber im Fall seiner Jünger wollte Gott in einem solchen Fall, dass es nicht irgendwie so geschehen könnte, wie beim Messias. Also um deutlich auch den Unterschied zu zeigen von seinen bevollmächtigten Nachfolgern und ihm, dem Messias selbst. Darum ging Gott nur darauf ein, wenn intensiv gebetet und gefastet wurde. So kann man das erklären, diesen Unterschied.
Was verstehen wir da unter Fasten? So nach Jesaja 58 oder war das hier ein anderes Fasten?
Ja, das war ein intensives Beten, dass man dann auf das lange Essen und so eben verzichtete. Wirklich sich dem Gebet, dem intensiven Gebet widmete. Das war da erforderlich.
Kann man das heute noch direkt so übernehmen? Also 1:1?
Also mindestens das Beten und Fasten.
Und wenn eben so ein Dämon jetzt reden kann oder so ein Besessener, muss man dann auch fragen nach dem Namen. Ist das auch biblisch?
Das ist ja eben die Lehre des Talmud.
Ja.
Und der Herr hat das nicht. Wir haben einen Fall, habe ich zitiert, wo er das gesagt hat. Und warum hat der Herr den Namen gefragt? Offensichtlich, weil er damit zeigen wollte, dass hier eine ganz spezielle Besessenheit war. Eine ganze Legion. Mhm. Und dass sie ihm eben gehorchen mussten. Also damit wird nicht eine, ich habe das nur erzählt, wie man im Judentum gesehen hat, um zu zeigen den dass der Herr Jesus sich gerade hier durch Exorzismus als Messias bewiesen hat. Aber damit wollte ich keine Anleitung geben, wie Exorzismus ausgeübt werden muss.
Und wie erkennt man das eigentlich, wenn man so die Evangelien liest, ist das immer klar, die sind besessen, oder? Aber heute, wie sieht man das? Ja, drückt sich das auch immer so extrem aus, dass sich einer da ins Feuer wirft oder sich umbringen will, wie dieser Sohn?
Ja, es ist ja wichtig, der Ausdruck besessen auf Griechisch heißt wörtlich dämonisiert. Das ist das Wort. Und ist in dem Sinn, besessen ist irgendwie ein sehr, ist vielleicht noch enger als das Wort dämonisiert. Also das zeigt, das Wort dämonisiert zeigt, es gibt, es ist jemand unter dem Einfluss von Dämonen. Und da gibt es graduell verschiedene, graduelle Unterschiede. So finden wir also eben ganz extreme Fälle von jemandem, der eine Legion in sich hatte, der nackt herumlief, nur noch in den Gräbern war und sich selber auch zerstören wollte mit Steinen. Und so finden wir wirklich sehr unterschiedliche Fälle in der Bibel beschrieben. Und so ist es auch heute noch, dass also die Dämonisierung kann ganz verschieden stark sein. Und es kann auch sein, dass jemand stark unter dem Einfluss von Dämonen ist, ohne dass es unbedingt heißt, dass sie in ihm innewohnend sind. Und jetzt, wie kann man erkennen, ob es sich um Dämonie handelt? Da, in den krassen Fällen ist es sehr deutlich. Ich meine, wenn Lästerung Gottes damit verbunden ist und Selbstzerstörung und so weiter. Aber es gibt Fälle, wo man sehr aufpassen muss, dass man zum Beispiel nicht gewisse medizinisch erklärbare Krankheiten mit Besessenheit verwechselt. Und da braucht es natürlich auch ärztliche Abklärung, um solche Krankheiten diagnostizieren zu können. Das kann ein Seelsorger, der eben nicht Arzt ist, kann sich da dann sehr irren. Also darum ist auch für Seelsorger ist es sehr wichtig, dass man bereit ist, in schwierigen Fällen eben auch Ärzte beizuziehen.
Zuerst.
Ja, komm, Reinhold.
Ist es möglich, dass heute ein Gläubiger besessen sein kann? Ich denke, nein. Aber ich denke, dass ein Gläubiger heute dämonisiert sein kann. Ist das richtig?
Ja, ich meine auch wieder, das Wort besessen ist ein deutsches Wort. Und das führt ja das sehr stark aus, dass die Persönlichkeit eines Menschen vollkommen im Griff ist von einem satanischen Geist. Aber auch da ist es ja sehr graduell, auch bei solchen, die wirklich besessen sind, offensichtlich ist es manchmal auch, ist es sehr oft festzustellen, dass in bestimmten Momenten, dass ihre Persönlichkeit ausgelöscht wird und dass sie zwischendurch wieder normale Phasen haben. Das ist schon bei den Medien so, dass sie in der spiritistischen Sitzung sind sie plötzlich weg und kommen nachher wieder. Und es gibt Leute, die sind immer weg. Zum Beispiel, manche kennen ja das Buch von Rabindranath Maharaj, Der Tod eines Guru. Und ich meine, es war sein Vater, der wurde angesehen als ein ganz besonders heiliger Hindu, der war immer weg. Der war also nie mehr bei Bewusstsein und man musste ihn baden, man musste ihn ernähren, man musste alles machen für ihn. Der war weg. Das war eine so starke Besessenheit. Und so kann das also sehr, sehr stark variieren. Jetzt in Bezug auf Gläubige können unreine Geister ihren Einfluss auf Gläubige ausüben. 2. Korinther 11. Vers 4. Lies du, Reinhold.
Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt,
Oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt. So erdrücket ihr es gut.
Jawohl. Also drei Dinge. Ein anderer Jesus, ein anderer Geist, ein anderes Evangelium. Und er sagt, wenn ihr einen anderen Geist empfanget, so ertrüget ihr es gut. Also wenn sie einen anderen Geist, der nicht der Heilige Geist ist, empfangen, das wäre für die Korinther kein Problem.
Anstatt oder zusätzlich?
Ja, das steht einfach, wenn ihr einen anderen Geist empfanget, so ertrüget, oder man kann sogar übersetzen noch stärker, so ertraget ihr es gut.
Heiligen Geist haben sie ja schon.
Heiligen Geist hatten sie ja schon. Zusätzlich. Ja. Er sagt im ersten Brief, dass der Heilige Geist, dass der Körper, ihr Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Also das ist krass, diese Stelle. Und ich denke auch sehr interessant heute in Verbindung mit dritter Welle und Toronto-Segen und so weiter. Wobei das jetzt in Deutschland eher wieder am Abklingen sein soll, aber in der Schweiz ist es immer noch ein bisschen hinterdrein. Aber, oder auch in der charismatischen Bewegung, also ist das hochaktuelles Wort, einen anderen Geist empfangen.
Steht ja in der Fußnote, Entschuldigung, das ist gerade unterwegs. Also hier heißt es ja andersartig. Vorher heißt es allos und nachher nochmal in der Mitte heißt es heteros im Urtext.
Ja, ja.
Also heteros, das kennen wir ja vom Fremdwort.
Einen anderen Geist von anderer Art, ja, genau. Eben. Jawohl. Du hast diese Fußnote bei dir.
Ja, bei mir steht andersartig, aber ja. Ich erinnere mich, dass die zwei Worte hier korrespondieren.
Ja, das ist richtig. Ich sage das nur, weil ich habe eine ältere Elberfelder und da ist es eben noch nicht drin. Wir haben immer wieder Fortschritte gemacht.
Wenn gut. Der Heilige Geist in einem Gläubigen wohnt, kann dann gleichzeitig auch ein Dämon auch Wohnung machen. Mir scheint es fast unmöglich zu sein.
Ja, das ist ja... auch die, der Tempel Gottes, da war doch die Schechina im Tempel Salomos. Und trotzdem sehen wir in Hesekiel 8, wie im Tempel Götzenbilder aufgestellt worden sind. Und massive Dämonie getrieben wurde im Tempel in Jerusalem. Und es heißt dann eben, dass Gott, dass sie versuchten, Gott zu vertreiben dadurch, den Ewigen. So herausforderten.
Wo ist diese Stelle?
Hesekiel 8. Du kannst das ganze Kapitel lesen. Werden die verschiedenen Arten von Götzendienst, die im Tempel in Jerusalem durchgeführt wurden, beschrieben. Und es gibt auch eine Stelle, wo im Zusammenhang mit dem zweiten Tempel gesagt wird, dass der Teufel dort war. Der Teufel im Tempel. Wo steht das? Ist ja krass.
Wie?
Also von der Vergangenheit, im zweiten Tempel. Du sprichst schon vom dritten Tempel.
Aber der Versuchung des Herrn in der Wüste.
Ja, nicht in der Wüste, sondern wo?
Also ja, also auf dem Tempel. Auf dem Tempel, ja.
Wo
auf die Zinne des Tempels.
Auf der Zinne des Tempels. Ja. Und wo war die Zinne?
In der Umrandung, oder?
Am höchsten Punkt vom Tempel.
Wo war der höchste Punkt des Tempels?
Über dem Eingangstor.
Nein, in der Südostecke des Tempels. Wenn man vom Ölberg her hinüberschaut, sieht man doch diese links diese Ecke vom Tempelberg. Da war von dort her aufgebaut der höchste Turm des Tempels und von seiner Spitze bis dann zum steil abfallenden Kidron-Tal bis zum Talsgrund waren es fast 100 Meter. Also sehr, sehr eindrücklich. Und der Teufel sagt dann, wirf dich von hier hinunter. Denn Gottes Engel werden dich auf Händen tragen. Also da haben wir den Teufel im Tempel. Und so kann also der Feind effektiv Einfluss nehmen, auch auf Gläubige. Aber ein Gläubiger ist natürlich nicht in der Weise ausgeliefert, wie eben ein ungläubiger Mensch, der sich auf das Gebiet der Finsternis eingelassen hat. Sobald ein Kind Gottes wirklich bekennt, diese Sünden bekennt und aufräumt, kommt dann auch die Befreiung wieder. Also das ist natürlich schon eine ganz andere Situation, aber doch krass. Das ist krass.
Auch der Heilige Geist wohnt ja in der Versammlung des lebendigen Gottes. Der Heilige Geist wohnt, aber der Teufel nicht, obwohl er auch gegenwärtig sein kann.
Ja, natürlich. Ja, und was, ja, aber wie interessiert ist er, gegenwärtig zu sein? Wie?
Er hat kein Hausrecht, er kann nicht wohnen.
Nein, er hat kein Hausrecht. Genau. Das ist also Hausfriedensbruch. Hm. Ja, er macht dauernd Hausfriedensbruch. Ja.
Weiß ein Mensch eigentlich grundsätzlich immer, dass er zum Beispiel besessen ist oder dass er jetzt durch Dämonen beeinflusst wird? Kann man davon ausgehen oder kann es auch eine unbewusste Beeinflussung
geben? Zum Beispiel C.G. Jung meint, er seien Archetypen, mit denen er sprechen konnte.
Deutsch?
Archetypen. Ja, er sagt doch, jeder Mensch hat so Symbole in sich, die dann zum Beispiel in den Träumen zum Tragen kommen, die, das, was eigentlich vererbt ist, das bei allen Menschen vorhanden ist. Und er hat diese allgemeinmenschlichen Symbole in sich, hat er so konkret erlebt, dass er sogar mit denen sprechen konnte. Und wenn man die biografischen Beschreibungen darüber ansieht, ist es sehr deutlich, dass der besessen war. Aber er hat das nicht als Dämonie erkannt. Ja. Also das muss gar nicht zwingend sein, dass man sich bewusst ist, was es ist. Ja, genau so wie ist eine Armee, die einen Aggressionskrieg macht, ist sie sich bewusst, dass der feuerrote Drache dahinter steht. Nein, die denken, wir müssen unsere Rechte geltend machen. Und dabei sind sie ganz speziell unter der Macht Satans, der so etwas anzettelt. Also der Mensch im Allgemeinen ist sich heute gar nicht bewusst, dass er unter Satans Führung steht. Lacht sogar darüber, wenn man glaubt, es gäbe einen persönlichen Teufel. Aber nichtsdestotrotz ist er in seinen Fängen.
Ja, es gibt ja aber auch welche, die Geister richtig rufen. Zum Beispiel durch Pendeln Kontakt aufnehmen, dann mit diesen Geistern.
Ja, natürlich, da gibt es auch ganz bewusste Dämonie.
Ja, ja. Aber die meinen ja dann auch oft, es sind halt höhere Wesen, andersartige.
Ja, ja, ja. Ja, ja, da sie irgendwie anschauen als etwas Positives, nicht? Und so wird ja auch unterschieden zwischen weißer Magie und schwarzer Magie. Weiße Magie, das wäre also wären Zauberkräfte zum Guten und schwarze Magie, um jemanden zu verderben. Aber es ist in Wirklichkeit beides satanisch. Und man kann es vielleicht so erklären, es gibt Hurerei mit Liebe, es gibt Hurerei ohne Liebe, aber beides ist Hurerei. Genauso wie hier. Nun, in unserem Text, um das noch abzuschließen, sehen wir, wie diese möchtegern Exorzisten von diesem bösen Geist beziehungsweise von dem Menschen, der beherrscht wurde, überwältigt werden und verwundet und nackt müssen sie dann fliehen. Es wird bekannt in der ganzen Umgebung. Und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Und wir haben schon letztes Mal betont, wie oft überhaupt im ganzen Abschnitt, Kapitel 19, Vers 1 bis 20, immer wieder gesprochen wird von dem Herrn Jesus. Also seine Autorität und Kraft wird betont, eine Kraft, die steht über dem Reich der Finsternis. Und so sehen wir, wie in Ephesus, in der Stadt, die ja bekannt war in der Antike, unter den Heiden, als eine ganz besonders dämonische Stadt, dass da ein Durchbruch geschah, Vers 18. Also viele, von denen die gläubig geworden waren, haben also aufgeräumt in ihrem Leben massiv. Und alle, die Zauberei getrieben haben, haben diese okkulten Bücher gebracht und alles verbrannt, vollständig aufgeräumt. Hier haben wir ein eindrückliches Beispiel, also wie vorgegangen werden muss, wenn Menschen zum Glauben kommen und aus der Finsternis herauskommen, total, radikal aufräumen und Bücher vernichten und Überreste vom Aberglauben her alles verschwinden lassen. Ja.
Kann man eigentlich sagen, dass der Herr Jesus, oder wenn einer zum Glauben kommt, dass durch den Glaube an den Herr Jesus Dämonen ausgetrieben wäre, auch damals und auch heute zum Beispiel, wenn einer jetzt besessen ist, auf irgendeine Art und Weise, und dass aber auch mal die Zeit kommt, wo der Herr dann diese Dämonen total verderbt oder vernichtet wird. Weil da in Markus 2, da steht ja auch, dass die ihn dann frage oder ihn kenne und dann ihn frage, bist du gekommen, uns zu verderben?
Ja, also das ist in der Parallelstelle in Lukas mit dem Mann, der die Legion hatte. Sie haben Angst, in den Abgrund hinabgebracht zu werden. Und das ist der Abgrund, der in Offenbarung 20 erwähnt wird. Am Anfang des tausendjährigen Reiches nimmt ein Engel, nimmt den Satan und bindet ihn im Abyssus, im Abgrund, für 1000 Jahre. Und so werden also die ganze Dämonenwelt wird am Anfang des tausendjährigen Reiches gebunden werden. Davor hatten diese Dämonen Angst, denn sie wussten noch nicht, dass noch ein Zeitalter dazwischen kommen wird. Sie meinten, jetzt sei die Zeit gekommen, wo dieses Binden im Abyssos, im Abgrund käme. Ja.
Roger, dann ja. Bei dieser Verkündigung haben wir es doch mit den Wunderwirkungen des zukünftigen Zeitalters zu tun.
Jawohl.
Ich denke, wo dieses Evangelium der Gnade gepredigt wurde, gab es einen enormen Zusammenstoß mit diesen Finsternismächten. Das Ergebnis aber davon ist doch, dass sehr viele eben ihre vorwitzigen Bücher verbrannten. Das heißt also im Wert wahrscheinlich von über 40.000 Mark.
Mehr. In der Fußnote wird erklärt, dieses Stück Silber sind wohl Silberdrachmen. Das entspricht einem Denar, eine Drachme. Ein Denar war damals ein Tageslohn, also 50.000 Tageslöhne. Das ist ein toller Preis, nicht? Ja, wie du sagst,
was ich jetzt nur sagen wollte, wenn heute das Evangelium der Gnade gepredigt wird, wenn es hinausgetragen wird, da können manche lächelnd weglaufen, andere, die empfindet Mitleid mit einem, dass man da steht, um so Dinge dann und weiter zu bringen. Aber diesen Zusammenstoß erlebe ich eigentlich nicht, wie er hier geschehen ist. Es sind da Einzelne, die sich vielleicht mal mächtig aufregen. Einer wollte mich mal in den Überlinger See schmeißen. Und da denke ich, ist es also wirklich die Gnade des Herrn, die uns auch hier bewahrt, dass wir das nicht in dieser Form hier erleben.
Und eben, wie es ist zu sagen, hier Ephesus war ein ganz spezielles Zentrum. Und so geht es auch überhaupt in dieser Welt unterschiedlich stark dämonisierte Länder. Europa wird ja immer, immer stärker. Viele Christen meinen, das Heidentum, das muss man, diese ganz schlimmen Dinge, die findet man in Afrika und so. Dabei ist oft sehr verdeckt, ist ja der Satanismus sehr, sehr verbreitet, bereits in unseren Ländern. Aber zum Beispiel eines der meist dämonisierten Länder der Welt, weiß jemand, welches das ist?
Tibet vielleicht.
Tibet. Dort finden auch die schrecklichsten Zauberei-Künste statt. Und was interessant ist, dort die Zauberer, da wird gesagt, dass einer ein ganz besonders mächtiger Zauberer sein kann, wenn schon sein Großvater oder besser schon sein Urgroßvater Zauberer war. Und das erinnert uns an 2. Mose 20, wo Gott sagt, in Verbindung mit dem Götzendienst, ich werde rächen die Ungerechtigkeit der Väter am dritten und vierten Geschlecht derer, die mich hassen. Also wenn Generationen im Bösen, im Okkultismus weitergehen, kommen sie auch immer tiefer in diese Mächte der Finsternis hinein. Aber was wichtig zu sagen ist, sie sind unkontrollierbar, diese Mächte der Finsternis. Und Goethe hat das nämlich sehr, sehr genau ausgedrückt, übrigens aus eigener Erfahrung, der war sehr okkult, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los. Aber eben der Mensch kann sich nicht erlösen und die große Botschaft von Apostelgeschichte 19 ist, der Herr Jesus, er hat Macht über diese Mächte der Finsternis und kann vollständig Befreiung schenken. Und dann haben wir eben diesen Refrain, Vers 20. Also wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Vielleicht noch etwas. Manche sind geschockt ab Vers 12. Vers 11. Und nicht gemeine Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schürzen von einem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. es dünkt einen, das klingt ja genau gleich wie das Heidentum. Oder? Und dabei haben wir jetzt gerade hier den Kontrast zwischen dem Evangelium und dem Heidentum. Aber wenn man gut liest, es heißt nicht, dass diese Schweißtücher das bewirkt haben. Und diese Schürzen von seinem Leib, sondern nicht gemeine Wunderwerke tat Gott. Das ist ganz etwas anderes. Im Okkultismus glaubt man, dass ein Fetisch etwas bewirkt. Und man hat Angst vor dem Fetisch. Dabei ist das ein Stück, ein Holz vielleicht oder irgendetwas, das man vertrampeln kann, ins Feuer werfen kann, dann ist es kaputt. Das ist Aberglaube. Aber hier wird deutlich gesagt, nicht diese Dinge haben das bewirkt, sondern Gott hat diese Wunder bewirkt. Also überhaupt nicht der Glaube an irgendwelche Gegenstände, die etwas bewirken können. Ja.
Interessant ist, dass China ohne jeden Grund das Tibet erobert hat, vielleicht eben auch, um da der Weltherrschaft näher zu kommen, und der Papst sich mit dem Dalai Lama als erstes eingelassen hat.
Ja, und ich meine, die Eroberung von Tibet kann man auch sehen als ein Gericht Gottes über dieses Volk.
Auch.
Und man kann ja auch zeigen in der Vergangenheit, dass Tibet verschiedentlich die Möglichkeit hatte, das Wort Gottes zu hören. Und zum Beispiel kamen schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus kamen Missionare bis nach Tibet. Und die haben das Evangelium verworfen. Ja, wir müssen leider zum Schluss kommen.